Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sackschlepper, Sonnenbankaufsteller, Reifenhändler, Pollerhocker, Schauspieler, Barmbäcker, Blues Brother, Charmbolzen und Soul-Sensation. Stefan Gwildes war schon vieles und ist Glück für uns Musiker geblieben. Seit 50 Jahren ist der Sohn Hamburgs einer der beliebtesten Sänger und Entertainer im Norden. Dieses Jahr feiert George Clooney 2 Jubiläum und wir feiern mit. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Herrlich.
Und herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre Bühne, ey, Stefan.
Ja, ich weiß auch nicht.
Oder? Wie konnte das passieren?
Meine Eltern haben was ganz anderes mit mir vorgehabt.
Du solltest Reifenhändler werden, oder?
Reifenhändler zur Bundeswehr gehen. Auf jeden Fall alles andere als das. Aber ich glaube, letztendlich habe ich die Träume meiner Eltern erfüllt. Das, was meine Mutter eigentlich immer toll fand, nämlich Theater. Und mein Vater, der, wenn er unterwegs war und Hockey gespielt hat, mit seinen Stollenschuhen in das Vereinshaus kam, da musste er erstmal einen Stepptanz hinlegen. Spielte auch.
Also musikalisch?
Musikalisch super drauf gewesen und war ein großer Gene Kelly-Fan. Und da musste erst mal gesteppt werden. Akkordeon hat er auch gespielt. Und letztendlich habe ich das gemacht, was die sich eigentlich immer gewünscht hatten. Das haben sie sich aber nicht von mir gewünscht. Aber fanden sie immer bei anderen toll. Und ich habe es dann gemacht.
Guck mal, wenn die jetzt erleben würden, dass du 50-jähriges Bühnenjubiläum feierst. Wir haben natürlich zu diesem Anlass eine Torte für dich. Ich hoffe, du bist ein Süßer.
Ich drehe durch, natürlich.
Magst du Schoko? Haben wir das richtig für dich gesucht? Wie hast du denn bislang gefeiert? Gibt es denn so einen Tag, 50 Jahre, so richtig so ein Datum? Oder ist es einfach das Jahr?
Ja, es ist einfach das Jahr. Und das wird jetzt jeden Tag gefeiert. Also jeden Tag esse ich Schokokuchen und denke an...
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut auf diesen Schokokuchen. So.
Herrlich.
Ja, herrlich, oder?
Wonderful.
Super Motto, mach was du willst, aber geh den anderen nicht auf den Sack. So richtig schön kantig, klar norddeutsch.
So muss das sein. Das habe ich gehört von einem Menschen, mit dem ich auf einem Lager gearbeitet habe. Wir haben Kakaosäcke geschleppt und gestapelt. Und der sagte, wenn es um Politik oder Religion geht, gibt es einen Satz: Mach mal, wie du meinst, aber geh den anderen nicht auf den Sack. Und ich finde, dieser Satz, der müsste in die Präambel der Verfassung reingeschrieben werden oder ins Grundgesetz, weil der sagt einfach auf ganz einfache Art und Weise, sagt er aus, wie wir uns wirklich in dieser Gesellschaft verhalten können, müssten.
Kannst du das? So dein Ding machen, anderen nicht auf den Sack gehen? Also hast du schon ein gutes Feeling immer, wie weit du gehen kannst?
Nein, ich hoffe, dass ich mit meiner oder ich sage eher unserer Kunst, dass wir damit niemanden auf den Sack gehen, sondern vielmehr die Herzen öffnen und erfreuen und irgendwie einen guten Groove haben und die Menschen erfrischen damit.
Das schaffst du seit 50 Jahren. Also wenn man das sich mal überlegt, 50 Jahre, das ist ein halbes Jahrhundert, Stefan. Das ist echt lange. Jetzt gibt es wahrscheinlich so viele Geschichten und Anekdoten. Man fragt ihr dann immer gerne, und was waren so die Höhepunkte? Kannst du das sagen? Gibt es die Höhepunkte oder es war alles ein einziger Höhepunkt?
Ja, also natürlich ist alles ein einziger Höhepunkt. Jeder Tag ist ja ein Höhepunkt, den man erleben darf und den man liebevoll begehen kann. Es gab einen Höhepunkt, einen wunderbaren, und zwar waren wir mit der wunderbaren Gruppe Die Strombolis mit Christian von Richthofen und Jürgen Attig unterwegs und wir wurden losgeschickt von Carsten Jahnke, dem wunderbaren Veranstalter hier aus Hamburg. Und das war eine tolle Gruppe und wir haben deutschen Jazz gemacht und wurden dann losgeschickt nach Halle an der Saale. Und der Club, bei dem wir spielen sollten, der war komplett vernagelt. Und dann riefen wir Carsten Jahnke an und sagten, Carsten, Mensch, das ist hier der Club, da sind Bretter vor. Ach, das haben wir euch gar nicht gesagt, das findet jetzt da und da statt. Und dann sind wir zu so einem Gemeindezentrum gegangen und da wurde auch groß schon annonciert, die Strombolis hieß die Band damals, heute Abend 22 Uhr Beat-Konzert stand da nur. Und da ahnten wir schon, was heute Abend passieren könnte. Und es kam 21.58 Uhr, 22 Uhr, 22.05 Uhr, kein Schwein war da. Wir waren geputzt und gestriegelt und alles war fertig, Soundcheck gemacht und so. 22.08 Uhr kamen mit einmal 10 Leute rein und so. Und wir fragten, wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, nebenan ist der Film gerissen. Und deshalb dachten wir, gucken wir mal hier kurz rein. Und dann haben ein paar Songs gespielt. Und so war das, also, das war eine der erfolglosesten Touren. Eine super Band, aber leider war die Tour sehr, sehr erfolglos.
Glücklicherweise hattet ihr dann eine gute Idee, nämlich das war so 2003, wo ihr sagtet, nicht Jazz-Deutsch, sondern Soul-Deutsch. Also bekannte Soul-Klassiker, Soul-Songs mit deutschen Texten. Wie kam denn diese Idee dann zustande? Weil eben das andere so erfolglos war? Oder?
Nein, ich bin ja ein riesen Fan von all meinen Soul-Göttern. Ich habe das ja schon im Bauch meiner Mutter gehört, als ich noch... Also noch kein richtiger Mensch, sondern mehr als Lurch unterwegs war, hörte ich schon, wie meine Mutter das Radio aufdrehte. Und es war damals schon der NDR natürlich. Und der NDR war sehr reich aufgestellt und spielte so tolle Songs, was weiß ich, von die ganzen Soul-Geschichten und Burt Bacharach und Aretha Franklin und so. Das hörte ich schon im Bauch meiner Mutter. Und das waren dann auch später meine Heroes. Und so machte ich einen Song von Bill Withers, Ain't No Sunshine, allem Anschein nach bist du's. Und das hörte sich ganz gut an, weil wir waren sehr respektvoll damit umgegangen. Und mein wunderbarer Plattenchef Heinz Sunnybull sagte damals, versuch mal noch zwei andere Songs oder drei. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht ein ganzes Album draus machen könnten. So war diese Idee geboren. Und dann machten wir noch Sitting on the Dock, die Otis Redding-Nummer.
Leave Your Head On.
You Can Leave Your Head On und all diese Geschichten. Und das und mit zusammen mit meinen tollen Kameraden Rolf Clausen und mit Michi Reinke zusammen machten wir diese Texte daran. Und wir haben uns da richtig dran ausgetobt und voller Respekt und Ehrfurcht und aber auch voller Verneigung versucht, das in die deutsche Sprache zu interpretieren.
Hat funktioniert. Und weil du gerade schon gesagt hast, Leave Your Head On, lass doch mal den Hut auf. Da hören wir mal rein.
Du lässt mich spüren, dass ich lebe. 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 Und das ist gut. Lass mir ruhig die Wut auf. Oh,
also die Songs waren genau alle in dem Stil auf diesem ersten Album, was ihr damals gemacht habt. Und das hieß Neues Spiel und war gleich 13 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts. Es gab eine goldene und ab da warst du der deutsche Soulman, die Antwort aus Deutschland auf den im Grunde ja amerikanischen Soul, ne?
Ja. Das ist großartig, freue ich mich riesig drüber, dass es so einen Anklang fand. Aber ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass wir das eben nicht so gemacht haben wie die Urheber selber. Es gab ja auch einen Marvin Gaye, der seine Songs auch auf Deutsch gemacht hat, so wie die Beatles ja auch auf Deutsch gesungen haben. Und dann hörte sich das so an, oh du, du bist so schön wie ein Diamant, ich will mit dir gehen, komm, gib mir deine Hand. Ja, okay, kann man vielleicht so machen, aber es hat denn nicht so das Ding, in einer fremden Sprache zu lernen. Und das ist übrigens ein ganz interessantes Phänomen, dass man dieses Gefühl für eine Sprache eigentlich erst so, die kannst du eigentlich nur dann haben, wenn du da sehr lange bist und wenn du das auch sehr lange sprichst. Also ich zum Beispiel bin mit meiner damaligen Frau Anna nach Amerika viel gewesen. Wir sind da oft hingefahren und wir hatten sogar vor, da ganz zu bleiben und so. Aber in der Ferne habe ich festgestellt, dass ich da aus zwei Gründen nicht hingehöre. Und der eine Grund war diese Wahnsinnsbewaffnung, die es gibt in Amerika. Wir waren in Nordkalifornien und ich bin als Kriegsdienstverweigerer, habe ich gehört, irgendwie im Nachbardorf hatten sie jemanden abgeschossen, einen Droge mit einer halbautomatischen Waffe und so. Und dann bin ich zu Lucky's gegangen und habe gesagt, bitte einmal den Schießprügel, die 357er, ja, das Modell und 500 Schuss. Und dann fragte mich der Verkäufer, willst du auch noch ein paar Stangen Dynamit dazu haben? Nee, das brauchen wir nicht, aber die Waffe hätte ich gern. So, und das, ich als Kriegsdienstverweigerer sage, Quildes, bist du beknackt? Bist du verrückt geworden oder was? Und dann war auch ein wesentlicher Punkt die Tatsache, das ist einfach nicht meine Sprache. Ich kann mich in diese Sprache verständigen, aber ich gehöre da nicht hin. Und ich habe in der Ferne so festgestellt, dass ich hierher gehöre.
Ich kann das total nachvollziehen. Hierher,
nach Hamburg, wo man diesen Schmodder in der Sprache hat, da gehöre ich hin.
Ich hab das ähnlich empfunden. Ich war ja 3 Jahre in Washington und mir ging es auch so. Ich wollte da immer hin, war auch so Amerika-minded. Und dann dachte ich, nee, wie du auch. Ich bin Europäerin, ich bin Deutsche, ich bin auch lieber in meiner Sprache, zu Hause. Ne? Mhm. Ja, das ist so. Nicht einer, du bist ja ganz viele im Grunde, ne? Bei dem, was du alles gemacht hast. Also so nicht einer sein, sondern viele das. Und vielleicht auch die längeren Haare hast du mit einem Mann gemeinsam, den uns Torge Wittern-Kochs jetzt vorstellt. Er ist Kfz-Meister, Pilot, Kapitän, Model und Weltenbummler. Und gerade ist er mit dem Bulli irgendwo an der portugiesischen Atlantikküste unterwegs. Wie gut, dass wir ihn noch vor Reiseantritt in Hamburg getroffen haben.
Wir treffen Dani Hildebrandt in seiner Garage in Hamburg-Eppendorf. Seine diesjährige große Tour steht an.
Dieses Jahr will ich zur Atlantikküste fahren und dann die ganze Atlantikküste bis Portugal runter. Ich bin jetzt 89 Jahre alt und im nächsten Jahr verflixte 90. Aber wer 89 ist, will auch 90 werden. Ne? Der Einzige, der 100 werden will, wissen Sie, wer das ist? Der 99-Jährige. Ja.
2 bis 3 Monate im Bulli unterwegs. Das macht er schon seit Jahrzehnten so. Eigentlich heißt er Friedrich, so nennt ihn aber niemand. Einfach Danny.
Also ich weiß sehr zu schätzen, dass ich noch fit bin und auch geistig noch auf der Höhe bin. Zumal meine Freunde alle schon nicht mehr leben. Alle. Ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe und ich will auch noch nicht abtreten.
Von Beruf ist er Kfz-Meister. Sein Hobby ist das Reisen. Pilot, Seemann, Kanufahrer, Angler, Wanderer, Kletterer. Danny hat schon alles gemacht.
Kanada, Alaska, Amerika, Russland, der Orient, Afrika, Australien. Abenteuerlust. Also ich habe meine Lehre gemacht und dann danach wollte ich was von der Welt sehen. Wir hatten ja alle kein Geld. Wenn wir reisten, dann per Anhalter und das ging dann bis zum Bodensee. So große Urlaube, das gab es nicht in den 50ern.
Und dann kommt noch eine späte zweite Karriere als Seniormodel. Entdeckt wurde Danny 2003, da war er 66.
Da stand eine Frau auf und ging auf uns zu und fragte mich, haben Sie nicht Lust, wir suchen Seniormodels? Da habe ich gesagt, na, eigentlich nicht. Außerdem bin ich kurz davor, auch nach Amerika zu fliegen. Und ich melde mich. Und im Herbst kam ich wieder. Dann bin ich da hingegangen und dann kriegte ich einen Job nach dem anderen.
Immer an seiner Seite Ehefrau Reni, mit der er seit 60 Jahren verheiratet ist.
Es gibt 2 Dinge, die ganz wichtig sind für eine Ehe. Dem Partner Raum geben und Raum haben zum Leben.
Nein, es ist auch ganz schön, wenn er andere Interessen hat und stellen Sie sich vor, er säße den ganzen Tag hier nur rum und würde Fernsehen oder so. Na gut, ich find's gut.
Immer in Bewegung bleibt er auch auf dem Wasser. Dresden, Berlin, Mecklenburgische Seenplatte. Mit dem Museumsschiff, das er ehrenamtlich betreut. Denn Kapitän ist er ja auch noch.
Motorradführerschein, Führerschein 3, Führerschein 2. Flugscheine habe ich den A, dann den Ultraleichtflugschein. Und dann habe ich die Bootsführerscheine Binnen- und Seewasserstraßen. Ich glaube, das war's.
Diese Freiheit mal loszulassen, dafür ist Danny noch nicht bereit. Zu lange ist sie Teil seines Lebens.
Ich kann nur raten, Dinge, die man sich vornimmt, auch umzusetzen und nicht vor sich herzuschieben, wie viele es machen. Und wenn sie dann Rentner sind, geht nichts mehr. Also solange sie noch lebendig sind, die Dinge, die man träumt, auch umzusetzen, auch wenn es manchmal schwierig ist, einfach durchziehen.
Einfach machen. Im nächsten Jahr will Danny auf jeden Fall wieder auf große Reise gehen.
Super Typ, oder fast 90, Danny.
Grandios.
Falls du uns jetzt zuschaust, Danny, irgendwo von der Atlantikküste im Smartphone oder später in der Mediathek, top und gute Weiterreise, ne? Oder?
Ja. Danny, alles richtig gemacht und du machst also großartig. Einen ganz wichtigen Grundsatz hat er da angesprochen für Beziehungen, für Partnerschaft. Und zwar ist es die Freiheit lassen, also die einerseits die Freiheit zu haben, die Autonomie zu haben und aber auch die Verbundenheit zu einem Menschen. Und wenn einem dieser Drahtseilakt gelingt in einer Beziehung, dann ist man ein ganzes Stück weiter. Das ist nicht immer ganz leicht, aber...
Meine Freundin bringt es immer so auf den Punkt, die sagt, der Flock steht hier, aber die Leine ist lang.
Ja.
So, ne? Also du musst ja wissen, wo du hingehörst, damit eine Verbundenheit bleibt. Aber wenn man sich dann gegenseitig Raum lässt und sich vertrauen kann, das ist ja schön.
Genau.
Machst du das auch so mit deiner Freundin oder Lebensgefährtin, weil ihr seid ja Düsseldorf, Hamburg, 2 Städte?
Mit meiner Verlobten. Hier
wow. Ja. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, der ist irgendwie neu. Den habe ich mich letztes Mal nicht gesehen.
Nee, der war letztes
Mal. Der
ist
sehr, sehr schön. Nicht.
Wir haben uns ja vor 7 Jahren das letzte
Wahnsinn,
Mal gesehen. Da
ja.
gab es den Ring noch nicht. Aber jetzt gibt es den und das ist habe ich aus Silber anfertigen lassen. Und zwar hier mit...
Ist das ein Stein? Oder?
Nein, das ist ein... Das ist Holz.
Ach, das ist Holz. Der ist sehr schön.
Ich habe da Holz einsetzen lassen, und zwar aus einem Pflaumenbaum vom Nachbarn. Und weil meine Süße Ivana sagte eines Tages, weil wir unsere Wurzeln uns mal genauer angeguckt haben, und sie kommt aus Polen, so Ecke Masuren. Meine Familie kommt ursprünglich auch aus Litauen und aus der Ecke. Und da sagte sie, Mensch, es kann doch gut sein, dass wir vielleicht aus irgendeinem Wald gemeinsam stammen, dass wir aus einem Holz sind. Und deswegen fand ich das so klasse, dass es das Holz ist, was in diesem Ring
aufgeht. Der ist wunderschön und auch so ein schönes Holz, so ein dunkles, sieht wunderbar aus. Und hat Ivana jetzt auch so einen? Habt ihr beide so einen?
Ja, die hat auch so einen.
Toll. Toll. Also müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber du möchtest ja auch singen und deine Band...
Wenn ich darf.
Du, bitte, wir warten ja schon die ganze Zeit. Meine Band ist ja auch schon fertig.
Ich dachte schon, du fragst gar
nicht. Nein, doch. Hör mal, wir wollen doch vom neuen Album jetzt den Song hören. Welchen singt?
Ja.
Grüß euch.
Guck ihn euch mal an.
Perfekt.
So schön, dass du da bist. Du stehst mir bei und hörst mir zu. Was nur ein Freund schafft, und dieser Freund bist du. Wie schmal ist der Grat, auf dem wir gehen, wie stark ist der Faden, der uns führt. Manchmal ist die Hand vor Augen nicht zu sehen, und im Kopf wird Chaos angerührt. Da ist es gut, wenn jemand kommt und schafft Licht Nachtquartier, und dafür danke ich dir. So schön, dass du da bist. Du stehst mir bei und hörst mir zu. Du schaffst dir Kraft, was nur ein Freund schafft. Und dieser Freund bist du. Bis man sich wieder sieht, nun mit grauem Haar. Freunde sind wie Sterne, die kannst du auch nicht immer sehen, aber du weißt, sie sind immer da. Und gute Freunde halten dir deine Fehler nicht vor, sie bestehen sie gemeinsam mit dir. So schön, dass du da bei und hörst mir zu. Du schaffst die Kraft, was nur ein Freund schafft. Und dieser Freund bist du.
Dankeschön. Super. Schön, dass ihr da seid.
Oh, danke.
Schön, dass ihr hier im Studio seid, und schön, dass ihr auch zu Hause alle da seid.
Und schön, wenn du wieder aufs Sofa kommst.
Hey,
Stefan, danke euch. Das war toll. Super, danke schön. Du bist aber auch eine coole Socke. Also aus dem Gespräch mal so eben darüber auf die Bühne, und dann rockt er hier so einen Song.
Absolute so Premiere.
Echt?
Absolute Premiere, ja.
Das Lied jetzt gerade.
Ja.
Premiere. Schön, dass du da bist, über Freundschaft.
Absolute Premiere, schön, dass du da bist. Eine Hymne an die Freundschaft, weil ich finde, das wird viel zu selten gesagt in einer Zeit, in der man auseinander dividiert wird, in der es Lager gibt und wo man gar nicht mehr die Nenner findet,
wo man sich einigen kann, oder?
Wo man zusammenkommen könnte. Und das finde ich ganz wichtig. Und auch das mal einfach zur Sprache zu bringen. Dass man sagen kann, ey, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und auch schön, dass wir wieder miteinander arbeiten können hier in über 20 Jahren mit dem NDR. Großartige Zusammenarbeit. Schön, dass ihr da seid.
Guck mal, lustig. Ich sage das immer am Anfang meiner Sendung. Ist mir eigentlich noch gar nicht so jetzt bewusst geworden, wie ich es vielleicht meinen könnte. Aber ich sage immer, schön, dass Sie da sind. Weil ich empfinde das auch so schön, dass Sie da sind, dass du da bist. Also wir freuen uns ja jeden Tag drüber, dass wir tolle Gäste haben und die Zuschauer und Zuschauerinnen auch die Sendung mögen. Aber das ist jetzt wirklich ein Song auch von dem neuen Album, was ja ganz frisch ist. Es ist ja fast noch warm, ne?
Das kommt gerade aus dem Backofen.
Das ist wann? Seit wann? Gestern oder so?
Seit gestern, ja. Gestern hat der Postbote mir das Auto hingestellt. So, Gwildes, das kannst du selber auspacken. So, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Und da hat er mir das Auto hingestellt und dann haben wir das ausgeladen. Und ja, backfrisch. Aus dem Ofen. Doppel-CD.
Ja.
Eine Seite ist mit Raritäten, mit neuen Werken und Raritäten und unter anderem eben neue Songs. Und die zweite CD ist ein Konzert aus der Leishalle des letzten Jahres, ja, zusammen mit Tobi Neumann, dem Mann am Flügel, der übrigens auch diesen Song eben geschrieben hat und wie viele andere auch, der auch mein Produzent ist. Und das war ja auch das Tobi Neumann Orchester, was eben gespielt hat.
Schön, ja, ist auch da, ihr spielt ja schon so lange zusammen, du auch da mit den Musikerfreunden und Kollegen auch, apropos schön, dass ihr da seid, alles Freunde, ne?
Befreundet seit vielen Jahren, mit Martin mache ich seit über 30 Jahren Musik und das braucht es ja auch. Es braucht auch eine Vertrautheit und eine Freundschaft, die da zugrunde liegt, sonst funktioniert so ein Groove überhaupt gar nicht.
Das war doch gerade erst eben, so heißt das Album. Und natürlich, bei 50 Jahren, das war doch gerade erst eben, denkt man, ne? War doch gerade erst eben, ist aber vielleicht schon 50 Jahre her, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben. Und hier sind auch natürlich die Klassiker drauf, oder?
Ja, da sind noch Klassiker drauf. Das ist auf dem Live-Album und auf dem Raritäten-Album sind die ganzen neuen Geschichten drauf.
Super, also schön, dass du es mitgebracht hast und dass man es jetzt auch hören kann. Und du gehst ja auch auf Tour und ich nehme an, da spielst du und singst du auch die Lieder, die auf dem Album sind zum Teil, die neuen zumindest.
Natürlich. Gut. Ja, mittlerweile ist es schwer geworden, also da überhaupt eine Antwort oder eine Auswahl zu finden, denn es gibt, mein Gott, wir haben über ein Dutzend Alben rausgebracht und das da dann irgendwie ein Konzert zusammenzustellen von, was weiß ich, 25 Songs, 26 Songs, ist ja unheimlich schwer. Ne?
Aber die Tour, wie gesagt, jetzt auch im Norden. Ende des Monats hat er schon Kiel und dann den Sommer über im Norden in verschiedenen Städten und auch in der Elbphilharmonie. Leider ja schon ausverkauft, aber es wird ein Zusatzkonzert geben in der Elbphilharmonie.
Ja, wir basteln kräftig dran. Also es ist, 10. Oktober ist leider schon ausverkauft und der nächste Termin wird bekannt gegeben. Auf der Homepage natürlich und überall, in allen Gazetten.
Guck, also kann man vielleicht noch ein Plätzchen ergattern. Stefan, du bist einer, der sehr sozial denkt und sich auch engagiert. Unter anderem bist du mit Hands Up, war das damals, dem Hamburger Gebärdenchor aufgetreten. Den gibt es leider nicht mehr, aber die frühere Leiterin, die ist noch am Start und die stellt uns Annika Röhrs vor.
Ines Helke lädt ein. Bald steht ein Auftritt an bei einem Nachbarschaftsfest in Hamburg. Den Song Lichterketten von Sascha üben sie dafür gerade noch ein. Das, was sie hier machen, nennt Ines Helke Gebärdenpoesie.
Ich möchte, dass die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen, sich in der Mitte treffen und das ist eine schöne Brücke. Hörende können die Musik hören, Gehörlose oder andere Menschen mit Hörbeeinträchtigung können die Musik sehen und dann verbindet das nicht Scheibenwischer, sondern so.
Ines Helke bringt in ihrem Workshop Gehörlose und Hörende zusammen. Ihr Vorteil, sie kann Gebärdensprache und Lautsprache.
Du machst eine Welle, das geht gar nicht.
Inklusion liebevoll begleitet. Fast 10 Jahre lang war Ines Helke dafür unter dem Namen Hands Up unterwegs. Auf großen Bühnen in ganz Deutschland. Besonders aufregend 2018 mit Stefan Gwildes in der Helene Fischer Show. Doch was hier leicht aussieht, ist hinter den Kulissen immer schon eine große Herausforderung gewesen. Ines Helke hält nicht nur die Poeten und Poetinnen zusammen, sie erarbeitet auch alle Gebärden. Eine Dolmetscherin unterstützt dabei, steht ganz vorne neben dem Sänger.
Hörende spüren ja zum Beispiel langsame Musik, schnelle Musik, weiche oder harte Musik. Und wir Hörbehinderten oder Gehörlosen haben da Schwierigkeiten, weil wir das ja nicht hören oder auch nicht verstehen. Und deswegen ist ganz viel visuelle Arbeit dabei. Und das müssen wir vorher ganz viel üben, bis wir dann sozusagen fit für die Bühne sind.
Den Chor Hands Up gibt es so nicht mehr, seit die Förderung von Aktion Mensch vor 3 Jahren ausgelaufen ist. Heute haben sie nur noch kleinere Auftritte in der Nachbarschaft. Doch auch hier wollen sie sich und ihre Sprache zeigen.
Wir brauchen in der Gesellschaft viel mehr Toleranz, Vielfalt, Bunt, sodass wir unterschiedlich Individuen sind und auch so sein dürfen und das auch so leben können.
Teilhabe wäre leichter, könnten mehr Menschen Gebärdensprache. In Gesprächen sieht Ines Helke von den Lippen ab. Eine App zur Spracherkennung unterstützt die gemeinsame Planung. Bei dem Fest hofft Ines auch auf viele hörende Zuschauer und Zuschauerinnen.
Gebärdenpoesie kann zeigen, was Gebärdensprache ist. Und dann können Hörende, wenn die Interesse haben, zum Beispiel Gebärdensprachkurse besuchen, was Gehörlose selbst unterrichten. Weil das ist ein wichtiges Empowerment, dass Gehörlose ihre Sprache vermitteln.
Ob große oder kleine Bühne, die Gebärdenpoesie ist immer ein Blickfang. Kunst und Kultur wird dadurch inklusiv. Und ganz nebenbei lernen Hörende auch eine neue Sprache. Mit Freude, Leichtigkeit und ganz viel Herz.
Ganz, ganz toll, bewundernswert. Und es war schön, dich auch gerade zu beobachten. Stefan, wie konzentriert du zugeschaut und zugehört hast. Ihr kennt euch ja auch.
Wir kennen uns und ich habe das leider überhaupt gar nicht mitbekommen, dass dieser Chor leider aufgelöst werden musste, weil es keine Unterstützung mehr gibt. Und deshalb möchte ich mal ganz spontan irgendwie den Aufruf starten. Das ist so in einer Stadt wie Hamburg, wo es so viele Menschen gibt, die auch wirklich eine Menge Geld haben, also, möchte ich dafür werben, dass sich doch irgendjemand hier finden könnte von den Menschen, die wirklich viel Geld haben, das zu unterstützen oder als Paten oder Patin so einen Chor wieder auf die Bühne zu hebeln. Denn das Erlebnis, ich habe ja mehrere Konzerte mit Hands Up gemacht und es ist unfassbar interessant und wertvoll, überhaupt diese Art der Mitteilung auch live zu sehen. Gerade dieses Thema Inklusion, das ist ein Wort, das ist so sperrig, aber in dem Moment, wo sowas stattfindet und wo man diese Menschen sieht, wie sie gebärden, wie sie Songs auch gebärden, so, das ist so wertvoll, das zu sehen. Also wer immer da draußen ist, packt euer Portemonnaie aus und unterstützt diesen Chor. Das ist wirklich lebens- und liebenswert. Ganz großer, aber ein ganz wichtiger Punkt für unsere Gesellschaft, uns in unserer Vielfalt darzustellen.
Das finde ich total schön, dass du das sagst. Toll. Finde ich gut. Vielleicht findet sich jemand. Dann werden wir vielleicht auch dich noch mal kontaktieren, weil du ja früher auch mit dem Chor gearbeitet hast. Ich meine, du machst ja einiges an sozialen Projekten und engagierst dich auch schon. Ich glaube, das kommt auch schon von früher. Ne? Hast du nicht auch mit einer Nachbarin zusammen gewohnt oder gelebt, mehr oder weniger Tür an Tür, die auch Trisomie hatte? Und
ja, also für mich ist dieser Begriff Inklusion ja unheimlich sperrig. Ja. Aber ich bin aufgewachsen mit Menschen mit Behinderung und habe sogar eine Wochenendgruppe geleitet und in Berne. So, da gab man Kinder mit Handicaps ab, da waren Autisten, Blinde, also ganz verschiedene Handicaps wurden abgegeben und ich hatte das Vergnügen, mit denen zusammen zu arbeiten. Und ich habe in meinem Leben selten so respektvolle Menschen, nämlich die Eltern, die so dankbar und so glücklich waren, erlebt. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Brauchen wir wirklich immer erst etwas, was uns weggenommen wird, damit wir wissen, wie großartig und wie toll das Leben ist? Wirklich ist, auch wenn wir weniger haben, braucht es das immer oder geht es auch anders oder kriegen wir das auch über den Verstand hin? Also zu begreifen, dass wir beschenkt sind mit all dem, mit all unseren Fähigkeiten, mit all unserer Liebe, mit unserer Zugewandtheit und deshalb umso wichtiger ist das, dass solche Geschichten wie Hands Up oder auch ähnliche Geschichten im inklusiven Bereich, dass sie stattfinden.
Absolut. Es gibt von dir ein sehr schönes Duett, das ist auch sehr gefühlvoll. Man merkt ja, dass du ein warmherziger Mensch bist. Und das, finde ich, auch ist sehr gefühlvoll geworden. Und vielleicht ist es auch deshalb, ich glaube, 100.000 Mal bereits geklickt worden im
ja,
Wahnsinn. Netz.
Ja,
auf YouTube, du und Annette Frier. Hören wir mal eben rein.
Du bist nicht zu übersehen und man muss lange Schlange stehen für ein kleines Rendezvous. Wenn ich meine Chance krieg, ist jedes Wort für mich Musik und ich höre dir zu. Dein süßer Duft steigt mir zu Kopf, mein Herz, das pocht und klopft, nun rat mal, was mach ich? Ich, Idiot, vermasse das und sage so was Blödes, wie ich liebe dich.
So, so schön, wirklich.
Apropos Freundschaft, das war übrigens mein alter Freund Rolf Clausen, der den Kellner hier spielte. Und im Hintergrund war der wunderbare Giovanni Weiß und seine Brüder zu sehen, die die Musik gemacht haben. Riesenspaß gemacht.
Aber wie seid ihr beide zusammengekommen, du und Annette Frier?
Wir waren unterwegs mit der NDR Big Band und haben einen Heinz-Erhardt-Abend gemacht, zusammen mit Dietmar Behr und Annette Frier. Annette Frier hatte Gedichte gelesen und Briefe, die Heinz Erhardt geschrieben hat während der Kriegsjahre. Den haben sie nicht an die Front geschickt, glücklicherweise, sondern der bekam irgendwie einen Schreibtischposten irgendwo an der Ostsee. Und da hat er eine ganze Menge Briefe geschrieben, auch über den Krieg. Und davon las Annette Frier vor. Und wenn wir so noch vor dem Auftritt zusammen saßen und sie so trällerte, sagte ich, mein Gott, Anne, lass uns doch vielleicht mal einen Song zusammen machen. Und das hat jetzt stattgefunden. Das ist eine unfassbar ausgebuchte Person. Also sie überhaupt hier nach Hamburg zu kriegen, das war schon eine große Sensation. Sie hat den Song mit eingesungen, da waren wir einen Tag mal zusammen und waren dann auch in der Giovanni Zarella Show und haben das performt und haben dann auch dieses Video gemacht.
Ich meine, dadurch, dass es jetzt so gut geht, so gut läuft und so viele Menschen das so schön finden, könnte es sein, dass ihr noch mehr zusammen macht?
Ja, wenn es die Zeit erlaubt und sehr, sehr gern.
Also toll, wirklich. Du hast gerade schon gesagt, Literatur, das ist ja auch was dich interessiert. Du machst auch Lesungen und liest interessante Texte. Du hast ein literarisches Programm. Eins beschäftigt sich mit dem Hamburger Schriftsteller Wolfgang Borchert. Und es gibt, was die wenigsten wissen, in Hamburg ein kleines Borchert-Museum. Und dort ist Christoph Hemker für uns auf Spurensuche gegangen.
Und nun ist die Tür hinter mir zugeschoben. Ja, geschoben. Denn es ist eine unwahrscheinlich dicke Tür, die man nicht zuschlagen kann. Eine hässliche Tür mit der Nummer 432. Das ist das Besondere an dieser Tür, dass sie eine Nummer hat und mit Eisenblech beschlagen ist.
Ein Auszug aus Die Hundeblume, einer Gefängniserzählung von Wolfgang Borchert. Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg widmet dem Schriftsteller ein eigenes kleines Museum.
Die Hundeblume ist der erste Text, die erste Erzählung, bei der Borcherts doch sehr eigene Stimme hörbar war. Was er bis dahin produziert hat, war orientiert an irgendwelchen Vorbildern und plötzlich mit dieser Hundeblume kam eine völlig neue Stimme in die Literatur. Und gerade deswegen ist ja Borchert auch als der Protagonist der Trümmerliteratur bekannt geworden, weil er einen Sound in die deutsche Literatur gebracht hat, der vorher so noch nicht da war.
Borchert wird 1921 in Hamburg-Eppendorf als Kind einer plattdeutschen Heimatschriftstellerin und eines Volksschullehrers geboren.
Borchert hat früh rebelliert, hat sich mit den Lehrerinnen und Lehrern angelegt, ist aus der Hitlerjugend ausgetreten, zu einem Zeitpunkt, in dem das eigentlich gar nicht ging. Er hat auch mit der Kirche früh gebrochen, also hat sich überall gegen die Obrigkeiten gestellt. Das zeigt sich dann auch in seinen Zeugnissen. Sein Abgangszeugnis ist mit 3 Fünfen schon sehr schlecht und die 5 in Mathe war sogar noch geschönt, weil der Direktor ihm die Möglichkeiten offenhalten wollte, eine Lehrstelle zu bekommen.
Mit 18 beginnt er eine Buchhändlerlehre, schreibt Gedichte, die ersten Dramen und nimmt Schauspielunterricht.
Die Buchhändlerlehre hat er wieder abgebrochen und er hat dann auch, nachdem er diese Schauspielausbildung absolviert hat, für 3 Monate an einer Wanderbühne gespielt, die in Lüneburg beheimatet war und dann durch die norddeutschen Provinzstädte gefahren ist. Und diese Zeit an der Wanderbühne beschreibt er als die glücklichste Zeit seines Lebens. Es war nochmal so ein kleines Durchatmen für ihn, bevor er dann auch eingezogen worden ist zur Wehrmacht.
An der Front verstümmelt Borchert mutmaßlich selbst seinen linken Mittelfinger. kommt vors Kriegsgericht, wird nur knapp freigesprochen. Er muss erneut in den Krieg, kehrt 1946 schwer krank ins zerstörte Hamburg zurück. Auf dem Krankenbett entstehen in den folgenden anderthalb Jahren die meisten seiner Werke. Bekannt wird er mit Draußen vor der Tür, als Hörspiel gesendet vom Nordwestdeutschen Rundfunk.
Dieses Hörspiel hat wirklich eingeschlagen. Es gibt ehemalige Frontkämpfer, die tief enttäuscht sind vom Vaterlandsverräter Borchert, der die Soldatenehre beschmutzt mit diesem Stück. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, endlich spricht uns mal jemand aus der Seele. Genau so fühlen wir uns, genau so geht es uns. Wir können nicht wieder ankommen in dieser Gesellschaft. Wir sind schwer traumatisiert von der Kriegszeit.
Fieberschübe und eine entzündete Leber machen Borchert immer mehr zu schaffen. Bemerkenswert sein literarischer und künstlerischer Eifer.
Borchert wird immer ganz oft als trauriger, als stark melancholischer, als pessimistischer Dichter gelesen. Und das ist er nicht immer. Also es gibt auch ganz viel Positives in seinem Werk. Es gibt auch lustige Erzählungen von ihm. Und es gibt eben auch immer dieses Bekenntnis, wie wichtig Freundschaft und wie wichtig Liebe ist.
Der kranke Literat reist in die Schweiz, soll in ein Sanatorium. Im November 1947 stirbt Wolfgang Borchert jedoch in Basel auf dem Weg dorthin. Viel zu früh, mit 26 Jahren.
Wolfgang Borchert haben ganz viele von uns gelesen. Ich so mit Anfang 20, du wahrscheinlich auch das erste Mal. Oder wann bist du zu Borchert gekommen oder Borchert zu dir?
Ich hab Borchert kennengelernt durch meinen Kunstlehrer. Mhm. Den nannten wir Furz Petersen. Weil dieser Furz Petersen, der war
ein Stinker.
Bitte?
War ein Stinker?
Nein, das war kein Stinker, sondern dieser Mann war mit einem Appenbein aus dem Krieg nach Hause gekehrt. Mhm. Und immer wenn dieser Kunstlehrer durch die Gänge des Gymnasiums ging und sich sein Oberschenkel stumpf in seine Prothese drückte, dann machte das. Und deswegen nannten ihn humanistisch gebildete Gymnasiasten Furz Petersen. Und dieser Furz Petersen, der las uns Geschichten vor, wie zum Beispiel Schischifusch. Das hat der Herr eben ganz gut anmoderiert. Irgendwie, das gibt nicht nur draußen vor der Tür diese Art von Trümmerliteratur, sondern es gibt unfassbar komische, lustige und tolle, liebevolle Geschichten, Gedichte. Und wir haben ganz viele Songs aus seinen Gedichten gemacht und einen ganzen Abend aus diesem ganzen Borchert-Zyklus gemacht. Der heißt Pack das Leben bei den Haaren. Deswegen habe ich mir auch die Haare wachsen lassen, damit man auch wirklich zupacken kann. Es kommen ernste Texte und lustige Texte. Was bei den ernsten Texten, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, und was in diese, auch im Laufe der letzten Jahre durch den Krieg in der Ukraine, was dadurch sich ja auch hier weiter irgendwie breit gemacht hat, diese nicht nur die Bereitschaft, sondern auch dieses Muss, dass man sich damit anfreunden muss, sich in eine Verteidigungshaltung zu geben. Das ist so konträr, wenn wir Texte lesen von Borchert und wenn sie dir sagen, du sollst statt Kochtöpfe Stahlhelme machen, dann sage nein. Und so. Und da wundert es mich manchmal, dass es Politiker gibt, die zumindest zaudern müssten, wenn sie sagen, ja, whatever it takes für die Neubewaffnung oder für den Verteidigungsfall, das muss man doch zusammenzucken. Das hat man bei Herrn Habeck öfters gesehen, dass er gezuckt hat, wenn er bestimmte Sachen sagen. Und ich wünsche es mir auch, dass man das noch einmal festhält, wir bereiten uns auf etwas vor, was hoffentlich niemals eintreten wird.
Stefan, jetzt enden wir sehr ernst. Dabei ist ja ein schöner Tag zum Feiern, 50 Jahre, dir nochmal alles Gute, Glückwunsch zum Bühnenjubiläum. Wie gesagt, neue Tour, neues Album und Kuchen jetzt für alle Kollegen. Pfingsten, genießen Sie es. Am Dienstag geht es bei uns weiter mit Bettina und einem Spitzengastronom Vincent Mussigny. Bis dahin, tschüss und danke dir.
Ich danke und schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid.
Danke.